Hallo Leute, ihr glaubt es nicht, ihr werdet es nicht fassen, es ist unfassbar tatsächlich, wir sind wieder da. Wir heißt nicht nur der Christian, der eigentlich eh immer da war, sondern auch die Reise-Jenny ist wieder in Deutschland angekommen. Und Jenny, wir haben jetzt einen Podcast so lange nicht aufgezeichnet, bis der nächste fällig war. Und jetzt musstest du uns eigentlich erklären, wie deine Reisetätigkeit mit dieser Podcast-Verspätungsproblematik zu tun hat.
Erst einmal hallo Christian, hallo an alle, die uns zuhören. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ich fühle mich furchtbar schuldig, denn ja, dass wir letzte Woche nach dem Spanien Grand Prix nicht aufgenommen haben, liegt an mir. Ich war nicht Urlaubs-Jenny, ich war ja beruflich unterwegs. Naja, jedenfalls, ich war weit weg.
Entschuldige, stopp.
Das hast du nicht gesagt. Reise-Jenny. So, Reise-Jenny war unterwegs. Reise-Jenny hat ganz vorbildlich den Podcast-Aufnahmemaschine, ich weiß gar nicht, wie das kleine Gerätchen heißt. Also wir nehmen das immer mit einem Gerät auf, haben dann Mikro eingeschlossen. Das alles wird dann aufgezeichnet auf eine SD-Karte und die Tonspur, die schicken wir dann ins Büro. So, Jenny hat also eingepackt. Die Kabel, die SD-Karte, das Gerät und das Mikrofon vergessen. Und ich komme an in Amerika und irgendwie so 3-4 Tage später, ich hatte meinen Koffer nie so richtig ausgepackt, weswegen mir das zuerst gar nicht so auffiel. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist Zeit, mal den Podcast vorzubereiten. Ich gehe an meinen Koffer und suche das Mikrofon und denke mir nur so, oh, 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 was ich da laut ausgeschrien habe, das werde ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Aber ich war not amused. Und insofern hatten wir dann überlegt, wie wir es sonst noch aufnehmen können. Lange Rede, kurzer Sinn, es hatte nicht geklappt. Und jetzt bin ich aber seit gestern zurück in Europa, was sich sehr gut anfühlt. Und jetzt bin ich wieder im Genuss eines funktionierenden Kopfhörers und Mikros. Ja. Eigentlich geht die Geschichte weiter, weil...
Ich glaube, du solltest die ganze Geschichte erzählen.
Wir nehmen hier gerade auf. Wir nehmen aber nicht auf mit unserem Gerät, mit unserem Mikrofon. Entschuldigt die mögliche nicht perfekte Tonqualität von dieser Folge, denn mein Koffer ist natürlich nicht mitgekommen und somit ist nun mein Aufnahmegerät mitsamt aller Kabel und der SD-Karte im Koffer irgendwo auf diesem Planeten. Und das Mikrofon ist hier bei mir. Es bringt mir aber genauso wenig wie letzte Woche. Aber wir haben jetzt einen Weg gefunden, aufzunehmen und insofern, hallo Christian, hallo Boxentalk, wir sind wieder da.
Ja, Jenny, gut, dass du das jetzt so erklärst. Ich hätte das so nicht erklärt. Also es ist natürlich so, ich kenne ja deine Reiseambitionen inzwischen ganz gut. Du bist ja jemand, der das Prinzip Travel Light mit Vehemenz ablehnt und förmlich ignoriert. Ja, du bist ja erster Vorsitzende des Verbandes gegen leichtes Reisen, denn du hast ja einen begehbaren Kofferschrank dabei, der mit allerlei, ich sag mal, wichtiger Dinge wie Kosmetik und wie Kleider, Bekleidung aller Art, verschiedenes Schuhwerk, jeden Tag 3 verschiedene Outfits gefüllt ist. Ist ja klar, dass das Mikrofon dann immer nicht passt, allein schon gewichtsmäßig. Und nachdem ich dich ja verfolgen durfte, ja, du hast ja brav auf Insta Jenny in allen Lebenslagen gepostet. Und dann, da konnte ich mir schon vorstellen, dass dieser kleine Schrank, den du da mit hattest, kein Mikrofon mehr reingebracht hat. Denn vormittags in Baywatch-Outfit, mittags im lässigen Jeans-Outfit und abends im Abendkleid. Und das jeden Tag in jeweils anderer Garderobe. Ich meine, Respekt, ja, Respekt. Aber
stimmt nicht.
Ja.
Aber rigoroses Nein. Ich muss dir dazu sagen, ich war so stolz, weil ich hatte wirklich leicht gepackt. Aber ja, ohne 2 Wochen, entschuldige bitte, 2 Wochen als Frau ohne Koffer. Ich weiß, ich kenne sogar Mädels, die das machen. Ihr habt meinen höchsten Respekt. Mein Problem ist, ob ich 1 oder 2 Tage verreise oder 1 Woche, ist theoretisch egal. Weil Klamotten hatte ich wirklich nicht viele dabei. Es waren Jeans. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Es war weniger als eine Hälfte des Koffers mit Klamotten. Ich hatte ein paar Turnschuhe an, ein paar Sportschuhe und ein paar hohe Schuhe für die gesamte Zeit. So, aber dann kommt als Frau, ja, das Thema Kosmetik, Haarglätter, Glätter, Bürste, Hitzeschutz, Haarspray, Deo, das ist halt alles, das nimmt ja auch Platz weg. Der Koffer war wirklich nicht so voll. Das Mikro hätte problemlos reingepasst. Mit dem Gewicht, das ist immer so eine Sache. Ich schiebe es auf die Kilo, die der Koffer schon leer wiegt. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Als ich dann hier angekommen bin und gestern dann nach der Landung realisierte, das Aufnahmegerät ist im Koffer und der Koffer ist in San Francisco, da habe ich wieder nur gedacht, Christian, glaub mir das nicht. Der wird so ausflippen, der wird einfach nur denken, die Jenny hat jetzt einen Vollschaden, die hat einfach keinen Bock mehr auf Boxentalk und die erfindet jetzt reihum irgendwelche Geschichten, weshalb sie entweder Aufnahmegerät oder Mikrofon nicht dabei hat.
Nein, Jenny, sowas würde ich nie denken. Erstens, weil ich dich kenne und weil ich weiß, dass du Boxentalk sehr gern magst. Und zweitens natürlich, auch so eine Geschichte kann man nicht erfinden. Die kann nur aus der Jennys Kapitel 18, Jennys Reiseerfahrungen, ein weiteres Kapitel sein. Und deswegen nehme ich es so, wie es ist. Hab mich auch so innerlich natürlich totgelacht, weil da gehört schon was dazu. Und vor allem in der Finalität der Sache natürlich ganz besonders, weil es ist ja so, ich meine, wir haben den spanischen Grand Prix in Barcelona, ja, also den du und ich ja sehr gerne mögen, wo wir uns eigentlich nicht nur gerne aufgehalten haben, sondern dann gab es ja auch ein bisschen sowas drüber zu reden und Spanien und wie geht's denn und fahren die alle gut. Das konnten wir dann gar nicht so richtig verwursten. Und als dann die Zeit knapp wurde im Vorlauf zu dem nächsten Grand Prix in England und der österreichische war auch schon vorbei, habe ich mir gedacht, da, also jetzt wird schon langsam Zeit, dass wir mal irgendwas, eine Lösung finden. Aber die Bromance-Jungs haben uns hiermit eine zweite Aufnahmelinie zur Verfügung gestellt und schon geht's. Und deswegen sind wir jetzt wieder da, aber das sind wir unseren Zuhörern schon schuldig gewesen, dass man da ganz klein ein bisschen aufklärt, wir haben euch nicht vergessen und verlassen schon gleich gar nicht, denn wir lieben den Boxentalk und wenn wir jetzt schon mitten im Boxentalk sind, dann überlasse ich dir noch, Jenny, das Wort, wenn du so ganz klein ein bisschen erklären könntest, die Brücke bauen könntest zwischen dem, was du in Los Angeles mit diesem Beach Boy da gemacht hast und dem Formel-E-Rennen in Portland und dem Jodel Grand Prix in Spielberg, Österreich. Also dieses Dreieck müsstest du jetzt bitte zusammenfügen. Weil ich war ja nur in Österreich, ich war in Spielberg, aber.
Ja, und das ist doch eigentlich das, was unsere ganzen lieben Zuhörer hier hören wollen, dass du nämlich vor Ort gewesen bist. Mein Baywatch-Moment, ich war. Da gibt es gar nichts zu erzählen. Ich war mit meinem quasi Los Angeles-Papa. Dem Papa meiner Freundin am Strand, weil alle waren arbeiten und er hatte, oder wir waren vorher auch noch terminlich unterwegs und dann waren wir in der Nähe vom Strand und meinte, ach komm, das Wetter ist so schön, gehen wir spazieren. So, und der ist halt so sehr aufgeweckt und meinte so, oh, guck mal, da hinten sind die Baywatch-Leute, hier an diesem Strand wurde auch Baywatch gedreht und ich hatte ein rotes Kleid an, beziehungsweise nee. Das Kleid, das so, ja, das war aber nur das ja, Unterkleid. Super. Und er meinte so, und ich meinte, ach, das ist hier sowieso der Schwulenstrand, zieh dein Kleid aus, lass das rote Kleid an und wir machen ein Foto mit dir und dem Baywatch-Bademeister. Und das lässt man sich als Tourist natürlich dann nicht zweimal sagen. Wir also hingelaufen, ich so, Entschuldigung, können wir ein Foto machen? Jenny Kleid ausgezogen, Unterhemdchen angehabt, ja, so entstand dieses Foto, eine Momentaufnahme.
Ja,
und dann ging es weiter nach Portland, ja, aber soll ich von Portland erzählen oder wollen wir mit der Formel 1 beginnen?
Nein, also lass uns den Jenny entdeckt die Welt, das Jenny entdeckt die Welt Thema noch ganz kurz zu Ende bringen. Also das mit, dass du ein rotes Unterkleidchen trägst, hätte ich
jetzt nicht. Einem roten nicht. Kleid.
Ach so. Also, okay, gut. Also, aber sonst war nichts in dem Koffer. Aber ein Unterkleid in Rot, hast du
da eins? Das gehört zum Kleid zusammen. Und das war einfach Zufall. weil es halt so perfekt zu Baywatch gepasst hat. Das war alles nicht geplant. Und naja, so, okay, also, so entstand dieser Moment. Ja, gut, und in Zeitlupe bin ich nicht über den Strand gehüpft. Solltest du das noch wissen wollen?
Nein, ich habe ja nur ein Foto gesehen, kein Video. Hier dem Video hast du, da hast du mich nicht informiert. Also da bin ich noch so ein bisschen beleidigt.
Aber ja gut, das haben wir uns das nächste Mal aufgehoben.
Okay, gut. Also von Los Angeles ging es dann nach Portland, Oregon. Ich meine, unsere Zuhörer haben wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass da ein Formel-E-Rennen war. Es war auch zu denkbar ungünstiger Zeit, mitten in der Nacht. Und es war auch natürlich zu denkbar ungünstiger, eine denkbar ungünstige Location mitten im Triple Header der Formel 1, macht die Formel E noch einen Stop in Portland, Oregon. Dazu müssen wir, das mache vielleicht ich, weil ich schon mal dort war, mit der IndyCar-Serie, unseren Zuhörern noch kurz sagen, wo ist Portland, Oregon? Ja, also es ist schon sehr weit weg. Das ist, wenn man sich vorstellt, die Pazifikküste, also Kalifornien. Und dann geht es von San Francisco noch mal ein ordentliches Stück weiter nach oben. Dann kommt ja mal Seattle und dann kommt irgendwann mal ganz am Ende der Welt, kommt dann Portland im Bundesstaat Oregon.
Aber Portland ist unterhalb Seattle. Das sind ungefähr so 3 Stunden mit dem Auto, so ich sag mal so runter rechts ins Land ein bisschen rein. Und ich bin dann zurückgeflogen über San Francisco. Ja, San Francisco, das waren 1,5 Stunden Flug. Also das ist wirklich dann, ja gut, das Land ist halt groß.
Ja, richtig. Also und dort gibt es eine Rennstrecke, die von der IndyCar immer benutzt wurde und für kleinere Clubveranstaltungen. Und dort ist seit vergangenen Jahr die Formel E angetreten. Hat keiner so richtig verstanden, was wollen die da, aber es war irgendwie ganz nett letztes Jahr. Und dieses Jahr sind sie wieder dort gewesen. Und
sogar als mit Doubleheader. Ja, dieses Jahr mit Doubleheader, also 2 Rennen. Wir hatten ein Rennen am Samstag und am Sonntag im vergangenen Jahr einmal. Warum ausgerechnet Portland? Das hat wirklich, glaube ich, keiner verstanden. Davor wurde ja 5 Jahre in New York, respektive Brooklyn, das Rennen gefahren. Und da wurde aber die damalige oder diese Area, wo das stattfand, die wird umgebaut, neu gebaut. Das heißt, diese Fläche hatte man verloren. Dann musste in Anführungsstrichen schnell eine neue Strecke her. Man hat sich für Portland entschieden. Und nächstes Jahr geht es aber nach Miami. Also ich glaube nicht, dass die Formel E jemals wieder nach Portland zurückkehren wird. Dazu muss ich sagen, Portland, also ohne die Formel E wäre ich wahrscheinlich auch niemals dort gewesen und du ohne den Motorsport vermutlich auch nicht. Es ist von der Natur her umringt von einfach nur wunderschönen Wäldern. Es ist ganz, ganz toll. Die Menschen sind sehr freundlich. Portland hat sich aber über die letzten Jahre, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es ja nur aus dem letzten Jahr und aus diesem Jahr kenne, aber aus den Erzählungen der ansässigen Leute dort, sehr verändert, weil sich die Politik sehr liberal den Drogen hingeöffnet hat und somit auch harte Drogen dort legalisiert wurden und das sehr viele Menschen angezogen hat, die das ein oder andere Drogenproblem haben und man das wirklich auf der Straße sehen kann, wie, ja, es tut einem im Herzen weh, das zu sehen, weil man sieht die Schönheit der Stadt irgendwo, es ist so muckelig gemütlich, es ist trotzdem sehr sauber, wie gesagt, umringt von wunderschöner Natur und dann hast du da einfach ein paar Zombies sitzen. Anders kann man es nicht ausdrücken und ein paar ist auch untertrieben. Also da am Donnerstag, als ich dann gelandet bin, da kam vielleicht auf eine, in Anführungsstrichen, normale Person, kamen 5 bis 6 Junkies beim Weg und durch die Stadt. Und selbst die Apotheke, da ist alles Schokolade, Haribos, alles ist hinter Glasscheiben versperrt und verriegelt. Also du kannst keine Packung Kaugummi aus dem Regal nehmen, ohne dass du dann an einem im Geschäft Bescheid geben musst. Vor jedem Supermarkt sind mindestens 2 Wachmänner mit voller Weste und Montur im Supermarkt dann selber. Und jetzt, ich sag mal, da rede ich dann auch von Whole Foods oder sowas. Ja, man sieht den Leuten an, dass sie nicht so ein einfaches Leben haben, wie vielleicht gerade du und ich oder es in einigen Punkten haben. Die sind dann doch vom Leben gezeichnet und das Ja, das ist schwer mit anzusehen. Und dann fährt man
Ja.
an die Rennstrecke und da ist irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen und die Leute trinken Champagner und ja, essen tolles Essen und dann fährt man wieder zurück in die Stadt ins Hotel und stolpert über irgendwie ein paar Drogensüchtige.
Ja, Obdachlose sind dort wirklich obdachlos. Da gibt es also nichts Vergleichbares, wie wir hier in Deutschland haben, dass da für diese Leute, die Menschen auch noch irgendwo gesorgt wird, dass sie was zu essen kriegen oder dass sie auch eine Notunterkunft haben. Das gibt es da alles nicht. Und es ist, ich sage mal so, man bekommt, wenn man an der Rennstrecke ist, wenn man das Fahrerlager, das, was man kennt, das ist wie so eine Insel der Glückseligkeit. In einer sehr schönen Setting. Portland ist schön, Oregon ist schön. Und dann ist man mit diesen sozialen Brennpunkten und sozialen Konflikten und Problemen direkt wieder konfrontiert, wenn man da rausgeht. Das gab es früher beim Formel-1-Rennen in Mexico City zum Beispiel. Es gibt es nach wie vor, gab es natürlich sehr dramatisch in Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro, als Formel-1 Grand Prix waren die Favelas, diese armen Viertel, noch nicht so zivilisiert, wie das heute der Fall ist. Das war es irre, wie da, ich sage jetzt mal, reich und arm, soziale Unterschiede aufeinandergeprallt sind. Und das heißt, ich hab in meinem Motorsportleben schon oft solche Dinge erlebt. In Detroit, als wir mit der Formel 1 in Detroit um das Renaissance Center rumgefahren sind. Da hat man uns ganz klare Instruktionen gegeben, wo man hingehen darf und wo nicht. Denn damals gab es eben Bad Neighborhoods. Das ist in den Vereinigten Staaten, ist dieses Problem seit Jahrzehnten und vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder da gewesen und eigentlich nie gelöst worden. In anderen Ländern wie in Brasilien zum Beispiel hat sich da sehr viel getan. Da hat man natürlich solche Sachen natürlich nicht ausgeschaltet und ausradiert, aber man hat doch dramatische Fortschritte erzielt. Das ist in Amerika nicht so gewesen. Und deswegen ist gerade, wenn man von der Rennstrecke kommt, wenn man im Fahrerlager ist, das ist ja wie eine Insel, die um die ganze Welt reist. Da ist ja immer alles gleich. Da ist der Emotion Club gleich, da sind die Leute gleich, die Autos gleich, die Abläufe gleich. Selbst eine Rennstrecke global gesehen ist mit ganz geringen Unterschieden dasselbe, weil ja die FIA-Vorschriften für eine FIA-Weltmeisterschaft, was die Formel E ja ist, ja überall gelten. Das heißt, sind die Fangzäune, die Auslaufzonen, die Tech-Pro-Barriers, die Reifenstapel, die Lackierung der Abweiser, die und so weiter und so weiter. Und so gesehen ist es dann immer ein irrsinniges Aufwachen, wenn man mit lokalen Problemen konfrontiert ist. Und ich glaube, in der jetzigen Motorsportzeit ist das wahrscheinlich noch deutlicher zu sehen als früher, als dieser Übergang zwischen super stylisch, Champagner, alles fantastisch im Paddock und dem wirklichen Leben draußen noch nicht so groß war, weil diese ganzen VIP-Geschichten, das ist ja nicht so, dass das im Motorsport in den 60er und 70er Jahren schon der Fall war. Das gab es nicht, ja. Und da war man einfach mit der ja, dort ansässigen Bevölkerung viel mehr auf du und du, wenn du so willst. Aber wir drücken mal die Daumen, dass das in Portland besser wird und
Auf jeden
viel
Fall. Aber,
oh,
ja, aber
ja.
da würde ich auch gerne noch einmal Formel 1 in Indien erwähnen. Wobei Formel E ist dort auch gefahren. Bei den Rennen konnte ich aber nicht dabei sein. Oder einmal dieses Jahr, in dieser Saison wurde das Rennen ja abgesagt. Das war auch ein Zusammenprall von Welten, generell Indien. Damals ja noch mit mir, zusammen mit dem Force India Team. Das heißt, wir waren sowieso schon früher nach Indien gereist. Dort gab es PR-Termine und da einfach diese, ja, so Städte wie Delhi oder Mumbai, wer dort schon gewesen ist, da ist halt wirklich, da leben halt die absoluter Wohlstand neben absoluter Armut. Und die Schere dort, die klafft so weit auseinander. Und ich werde auch nie vergessen, wie dann an der Rennstrecke, die ja auch eigentlich im Nirgendwo gebaut wurden, wie dann abends Kinderscharen einfach nur um die am Zaun standen, und darauf gehofft und gewartet hatten, dass halt die Teams ihr Essen irgendwie verschenken. Und das haben die dann auch, ich sag mal, offiziell den Regularien nach, muss es weggeworfen werden. Aber die haben das Essen dann dort verteilt, weil die Köche und die Küchenchefs, die haben auch gesagt, dass das können wir nicht machen. Und dann, und die hatten sich so gefreut über das, da reden wir ja wirklich von feinstem Essen, was es da teilweise gibt. Ja, da sind wirklich schon Welten aufeinander geprallt. Das muss man dann erstmal verarbeiten und zeigt einem aber auch, dass die Probleme, über die wir hier oft jammern, eigentlich überhaupt keine Probleme sind.
Ja, also der Motorsport ist immer und überall und er ist so wie das richtige Leben, nur halt in konzentrierter Form. Und deswegen ist er ja auch so toll und deswegen macht es ja auch so Spaß, wenn man mit dem Motorsport, mit dem Weltmotorsport rumkommt, dann ist es schon schön, auch mal die Augen aufzumachen und festzustellen, wo bin ich eigentlich? Dieses, wo bin ich eigentlich, ist mir relativ leicht gefallen, weil als ich von München nach Graz geflogen bin, vergangenes Wochenende, war das Wetter gleich, die Berge schauen genauso aus, die Menschen sprachen zwar Österreichisch, aber so entfernt vom
Bayerischen
ist das auch wieder nicht. So dass ich also da in Graz mich sofort wieder zu Hause gefühlt habe. Und der österreichische Grand Prix hat ja irgendwie einen wirklich ganz besonderen Flair. Man muss immer so sehen, es gibt Formel 1 Grand Prix, die irgendwo auf der Welt stattfinden, ein Highlight sind, ein Burner sind und die Leute finden das ganz toll. Viele Zuschauer kommen und man freut sich einfach, dass dort geiler Motorsport gezeigt wird. Es gibt aber so ein paar andere Grand Prix, wie den in Österreich, wo in der Steiermark, das ist jetzt schon mal, es ist nicht in Wien oder in Salzburg, sondern eben in der Steiermark, an einem Fleckchen mit dem herrlichen Namen Spielberg, Knittelfeld, Judenburg, da in dieser Ecke, wo eigentlich nicht so wahnsinnig viel los ist, gab es diese Rennstrecke Österreichring, so hieß das früher. Und als ich da zum ersten Mal war mit dem Formel-1-Auto, habe ich echt gedacht, das gibt es ja gar nicht. Weit und breit kein Hotel, gibt nur Bauernhöfe. Da kommt man, da habe ich da gewohnt in irgendeinem Privathaus. Da musste der Bub aus dem Zimmer und der Christian ist eingezogen, beschissen ins Kinderzimmer. Und dann tagsüber bin ich Formel 1 gefahren und abends war ich wieder in meinem Kinderzimmer von irgendeinem steirischen Bauernbub. Das hatte schon einen wahnsinnig natürlichen Flair, eine irrsinnige Ausstrahlung, einen Charme, einen ganz besonderen Charme. Und ich habe noch dazu die Strecke furchtbar gern gehabt, weil das war eine richtig, eine sauschnelle Rennstrecke mit irrsinnigen Kurven. Und also es war einfach ganz, ganz toll. Und im Laufe der Jahre, als ich dann wieder dort war und das Ganze der A1-Ring geworden ist, die Strecke ist ja dann verkürzt worden dort, als es dann der A1-Ring war, dachte ich, also irgendwie, die Strecke ist jetzt nur noch halb so lang leider, aber toll ist es irgendwie immer noch. Und als dann Red Bull oder Dietrich Mateschitz die Strecke übernommen hat und wieder aufgebaut hat, neue Facilities, neue Boxenanlage, neue Fahrerlagergeschichten aufgebaut hat, neue Tribünen gebaut hat, das Ganze in ein Konzept eingebaut hat, das ja nicht nur darin besteht, dass da einmal im Jahr ein Grand Prix stattfindet und alles zusammenbricht, sondern auch das Umfeld, das die ganze Umgebung mit einbezogen hat, und zwar was das ganze Jahr angeht. Da ist immer was los dort. Da muss ich sagen, das hat einen irrsinnigen Spaß gemacht. Ich habe das damals dem Dietrich Mateschitz, dem Besitzer von Red Bull, der jetzt leider verstorben ist, auch persönlich gesagt. Ich habe ihm gesagt, wie ich das erlebt habe über die Jahre und dass ich das ganz toll finde. Und vor allem, und das fand ich so toll, dass das mit der Zeit geht. Es ist nicht ein Anachronismus, mein Gott, jetzt fährt man halt da irgendwo in der Steiermark und alle jodeln oder spielen irgendwie die Quetsche da, diese Harmonika und jodeln dazu, sondern es ist einfach authentisch. Es ist toll, es ist purer Motorsport und die Organisatoren dort haben auch immer ein bisschen historisches Element beim aktuellen Grand Prix dabei. Also es sind ehemalige Rennautos, ehemalige Rennfahrer. Und es ist so gut wie immer komplett ausverkauft. Die Stimmung dort ist einmalig. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich über Formel-1-Rennstrecken so gern habe oder bei Formel-1-Rennstrecken so gern habe. Die guten Strecken sind spezifisch so, wie sie halt sind. Nicht austauschbar, nicht künstlich und nicht irgendwie gewollt, sondern es ist nun mal so dort. Es gibt inzwischen bessere Hotels, auch da, hat die Thematik jetzt unglaublich viel bewegt. Es gibt auch eine gute Autobahn, wo man in die wunderbare Stadt Graz fahren kann. Und auch dort kann man für normales Geld in normalen Hotels übernachten. Also mir hat es da, gerade deswegen habe ich jetzt ein bisschen diesen historischen Rückblick gemacht, eigentlich immer noch genauso gut gefallen, weil die Atmosphäre immer noch wahnsinnig toll ist, wie damals, als ich zum ersten Mal mit meinem Formel-1-Auto da rumgefahren bin.
Wann war das?
1986.
Wahnsinn.
Ich war 85 mit dem Formel 3000 da und 86 bin ich dann zum ersten Mal Formel 1 gefahren. Das war großartig.
Und jetzt warst du Donnerstag, Freitag dort, oder?
Ja, wir haben bei RTL ja am Samstag das Sprintrennen, was dort stattgefunden hat, übertragen. Das machen wir aus Köln. Und deswegen war ich Donnerstag und Freitag dort und bin dann mit einem kleinen Zwischenstopp bei den 24 Stunden von Spa, du weißt ja, ich bin ja ab ja ein bisschen den Motorsportnagel im Kopf, auf dem Weg nach Köln bin ich in Spa vorbeigefahren und habe da noch ein paar Sachen erledigt und war dann pünktlich und bestens informiert natürlich, frisch von der Rennstrecke im RTL-Studio und wir haben dort den Sprint kommentiert. Und im Nachhinein, nicht nur, dass das toll ist, wenn man das, ich kommentiere wahnsinnig gern, weil da gibt es immer was Spezielles zu erklären und zu berichten. Heiko, mein lieber Kommentatorenpartner, war auch bestens gelaunt. Das muss ich aber, Jenny, du kennst Heiko. Das muss man dazu sagen. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht immer der Fall, obwohl er natürlich nur von Dortmund nach Köln gefahren ist. Und wir hatten dort ein wirklich schönes Rennen und so in Retrospektive haben wir in der Sportbild, das ist die größte Sportzeitung Europas, 5 Bälle Auszeichnung bekommen. Das heißt, wir waren maximal bewertet, besser geht's nicht.
Ja,
da ist dann schon, wenn man dann da heimfährt und sagt, so jetzt, das war jetzt wirklich gut. Und dann weiß man auch, warum man die ganze Reise auf sich genommen hat und warum man das macht. Oder warum ich jetzt das so mache, wie ich es mache, mit dem Vorortsein, das hat schon was. Und wenn, ich weiß nicht, inwieweit du den Sonntag dann mitverfolgt hast mit dem unglaublichen Duell Verstappen gegen Lando Norris, aber das ist dann schon toll, wenn man sieht, wie sich sowas abzeichnet, wie man den Zuschauer ein bisschen darauf vorbereiten kann, wie man die Charaktere kennt, auch mit denen man reden kann und ein bisschen das Umfeld auch studieren kann. Und dann siehst du, ja, so wie ich es mir gedacht habe, kam's. Norris war genauso schnell wie Verstappen, auf Augenhöhe. Sie haben gekämpft und dann kam der ultimative Moment. Der Norris musste irgendwie am Verstappen vorbei und dann wurde es schwierig. Hast du das gesehen? Oder zumindest eine Zusammenfassung ist.
Ich hab die Highlights mir natürlich angeschaut. Ich habe das Rennen, den Schluss des Rennens, aber das waren wirklich noch die 4, 5 Runden, wo Russell dann vorne war. Ich hatte zufälligerweise, da waren wir beim Frühstück bei Team & Crew, also ich war schon an der Formel-E-Strecke und wir hatten die Hospitality und sowas schon vorbereitet und dann eben zum Frühstück gegangen und da hatte jemand seinen Laptop auf und hat das Formel-1-Rennen geschaut, aber es war eben schon fast vorbei. Und ich gucke da nur und ich habe mich so neben den gesetzt und so, wie der Russell, führt der gerade? So, gewinnt der und Verstappen und überhaupt so Top 5, kein Red Bull? Ich so, was habe ich denn verpasst? Habe mich dann natürlich total geärgert, dass ich ja offensichtlich was verpasst hatte. Habe dann am Abend nach meiner Arbeit dann eben mir die Highlights angeschaut und kann nur sagen, also diese Überholversuche von Norris fand ich einfach nur sagenhaft, wie er es immer wieder versucht hat, immer wieder aufs Neue, er hat sich nicht kleinkriegen lassen, so egal, dass da gerade der so allmächtige Verstappen vor mir ist. Nein, mein Auto ist schnell, ich kann an dem vorbei, ich weiß es, okay, er hat es nicht geschafft, aber er hat es versucht und insofern, ich fand es zwar einfach nur toll zu sehen, dieser Wille, so man hat quasi diese ich will ihn jetzt überholen, Norris Aura gespürt, okay, war ein bisschen zu viel Wille vielleicht dabei, aber nein, für den Motorsport und als Zuschauer zum Zugucken war das so für mich genau das, was ich eigentlich sehen möchte, diese Leidenschaft. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aus Norris Sicht hat es nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt mal die Ergebnisse, nur die Top 3 von Spanien und von Österreich angucke, es ist Russell, Piastri, Sainz und dann Verstappen, Norris, Hamilton. Also in den letzten zwei Rennen 6 unterschiedliche Personen auf dem Podium. Das ist das, was ich sehen möchte. Und das finde ich einfach toll. Und ich bin wahnsinnig froh, dass zumindest der Red Bull, ich sag mal, unter normalen Umständen hätte Verstappen, was heißt normale Umstände, aber wäre dieser Zwischenfall nicht gewesen, hätte Verstappen dieses Rennen ja aller Voraussicht nach gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, dass es mittlerweile eben passiert, dass der nicht mehr einfach so mit einem 20-Sekunden-Vorsprung oder sowas gefühlt mit geschlossenen Augen über die Ziellinie fährt, sondern dass es da wirklich Kämpfe gibt und dass wir als Zuschauer überrascht werden und nicht das Rennen uns gar nicht erst anschauen, weil wir sagen, ach ja gut, Verstappen gewinnt sowieso. Nein, Edgy Badge, eben nicht. Und das finde ich super. Und da freue ich mich einfach nur auf das, was die kommenden Wochen noch kommt.
Ja, also das ist lustig, wie du das kommentiert hast. Ich sehe das natürlich wesentlich nüchterner. Erstens mal bin ich natürlich hundertprozentig bei dir. Es ist doch für den Formel-1-Fan und für den Motorsport-Fan gibt es doch nichts Schöneres, als dass es einen Rad-an-Rad-Kampf um den Sieg in einem Grand Prix gibt. Das ist doch, so muss es doch sein. Und nachdem du mit Begeisterung dann dazugeschaut hast und gesehen hast, wie der Lando Norris versucht hat, den Verstappen zu überholen, zitiere ich jetzt mal unser beider alten guten Freund Eddie Jordan. Eddie Jordan ist ja ein Ire durch und durch. Eddie Jordan, ein ehemaliger Formel-1-Teambesitzer und Eddie Jordan auch ein, ich sag mal, ein bisschen enfant terrible, kann man schon sagen, der immer alles ausgesprochen hat, was die anderen nur zu denken gewagt haben, gar nicht zu denken gewagt haben. Also Eddie Jordan hat gestern mit David Coulthard sich unterhalten und hat dabei festgestellt, sag mal, wie blauäugig ist denn dieser Norris eigentlich? Du kannst doch nicht, der Verstappen ist ein Bär, der ist gefährlich, das ist ein Grizzlybär. Wenn du von dem was willst, dann darfst du doch da nicht einfach hingehen und sagen, jetzt geh mal weg, ich würde gern durch.
Natürlich.
Da muss man einen Plan haben. Und das hat Eddie Jordan, ich habe das auch natürlich schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss es deswegen wiederholen, weil der Eddie das so mit dem Bären fand ich so herrlich. Wenn du zu einem Bären gehst und davon ausgehst, dass der tut, was du willst, und das ist ein gefährlicher, großer Grizzlybär, dann bist du ein bisschen blauäugig. Du brauchst einen Plan. Wenn du da in die Nähe von einem Verstappen kommst, musst du einen Plan haben. Und wenn du keinen hast, musst du dir einen überlegen. Denn denk mal an die großen Duelle der Formel 1. Ein Senna gegen einen Prost, ein Schumacher gegen einen Alonso oder Alonso gegen Schumacher. Der Alonso hatte schon einen Plan, wie er den Schumacher aufs Glatteis führt. Das war sauschwierig, weil der Schumacher ließ sich nicht wirklich aufs Glatteis führen. Und das Gleiche gilt jetzt auch für den Verstappen. Aber eine Kollision in dieser Kurve ist vermeidbar gewesen. Eine Kollision sollte, und die hätte der Norris auf jeden Fall vermeiden können. Wenn man eine Kollision vermeiden kann, sollte man das tun, weil dann hat man wenigstens noch ein Auto, was funktioniert.
Ja.
Dass man da auch, dass das auch anders geht. Es gab, wann war das? Irgendwann, ich glaube 20 oder 21, irgendwann vor ein paar Jahren gab es dort eine ähnliche Aktion zwischen Verstappen und Charles Leclerc. Da hat Leclerc klein beigegeben, ist weit gefahren und konnte weiterfahren. Und daran sieht man, es muss nicht immer eine Kollision geben, aber dem guten Lando ging es so ein bisschen um dieses jetzt mal ich, mit mir nicht. Ich lasse mich doch von dir nicht an der Nase herumführen. Denn ein Verstappen hat den Lando schon ein paar Mal auflaufen lassen, was ein gutes Recht ist, denn wenn ich vorne bin, darf ich den Wunsch auch haben, vorne zu bleiben. Und dass der Verstappen da ziemlich deutlich sein kann, wissen wir ja auch, kannst dich erinnern an den England-Fight mit Lewis Hamilton. Lewis hat ihn normal überholen wollen, hat er ihm die Tür zugemacht. Lewis hat ausgewichen. Lewis hat ihn das nächste Mal so gut wie überholt, hat er ihm die Tür zugemacht. Lewis ist ausgewichen und war wieder dahinter. Und dann fuhren sie nach Cops. Cops ist diese wahnsinnig schnelle Rechtskurve in Silverstone. Hamilton war innen und hat gesagt, so mein Lieber, jetzt gehst du vom Gas, nicht ich. Und der Verstappen ist nicht vom Gas und da draußen ist ein Riesenunfall entstanden. Verstappen ist da mit weiß ich wie viel G in die Reifenstapel geknallt und fertig. Daraufhin hat man den Hamilton natürlich ins Gewissen geredet, das geht ja nicht und ist ja gefährlich und so weiter. Wobei, da ging es um was ganz anderes. Es ging nur darum zu zeigen, mein lieber Freund, jetzt nimmst du mich ernst. Und wenn man zwischen Top-Personalities in der Formel 1, zwischen diesen Top-Fahrern ernst genommen werden will, dann muss man auch mal dagegenhalten. Und genau das wollte der Norris, hat er aber nicht sehr geschickt geregelt und gelöst bekommen. Aber das ist so eine, pass mal auf, mein Lieber, du hast mich jetzt viermal auflaufen lassen und jetzt bin ich das, lass ich dich mal auflaufen. Und dass ich es ernst meine, zeige ich dir. Ich gehe nämlich nicht vom Gas. Das hat der Hamilton mit dem Verstappen gemacht in Silverstone und die Lektion saß. Und wie jetzt der Lando Norris das lösen wird, wissen wir nicht, aber für mich ist das der letzte Schritt zum Spitzenfahrer, weil du musst auch psychologisch für voll genommen werden. Wenn der Platzhirsch sagt, das ist ja so ein Bambi, der macht eh wieder irgendwas, den kann ich auflaufen lassen, dann wirst du auch immer die Nase vorne behalten. Nur wenn der Platzhirsch merkt, dass das kein Bambi ist, sondern auch ein Hirsch, der auch ein Geweih drauf hat, dann wird es echt cool, dann wird es richtig spannend. Und deswegen, wenn man als Resümee des letzten Grand Prix den Ausgang dieses Duells sieht, kann ich nur sagen, ich freue mich irrsinnig auf das kommende Rennen, jetzt gleich am Wochenende in Silverstone. Denn da ist wieder Home Country für Lando Norris. Und der Lando ist ein schlauer Kerl. Der hat gelernt, was er da falsch gemacht hat. Und für uns, die Zuschauer, ist das sagenhaft. Und für mich als totalen Insider, der diese Psychologie des Rennfahrers, der die Psychologie des Spitzensportlers da ganz gut beurteilen kann und bewerten kann, ich glaube, das ist jetzt so der letzte Schritt zum Erwachsenwerden von Lando Norris, den er tun muss.
Genau, du musst aus deinen Fehlern lernen und das ist dann am Ende das Einzige, was zählt, weil Fehler macht jeder in jeder Lebenslage und diesen Plan, von dem du vorhin gesprochen hast, natürlich sollte man den haben, aber so einen Plan oder dieses Zurechtlegen, das wächst ja auch mit der Erfahrung. Und dass nur, ich sag mal, die Guten oder die wirklich Guten, die lernen dann dieses Handeln. Und man reift mit der Zeit. Und ein Verstappen beispielsweise, der ist zu Beginn auch oft aggressiv und übermütig gecrashed, sogar sehr, sehr oft. Das war dann, entweder hat es geklappt oder nicht, aber er hat halt mit der Zeit gelernt und ist jetzt dieser Fahrer, der aktuell natürlich das ganze Feld in sowohl emotional als auch von Punkten und fahrerisch anführt. Aber ich sag mal, jeder von diesen Fahrern fährt ja, um zu siegen. Und die haben alle, um es mal plump auszudrücken, recht dicke Eier mit einem sehr großen Selbstbewusstsein sehen sich als Erstes. Und ich sag mal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wie du es gerade gesagt hast, hätte Norris es nicht versucht, dann hätte er gekuscht. Und er hat einfach gezeigt, so Junge, mein Auto kann was, ich traue mir das zu. Bei diesem Versuch jetzt in Österreich hat es nicht geklappt, aber beim nächsten Mal sieh dich vor, ich lerne und beim nächsten Mal ziehe ich an dir vorbei. Verstappen, pass auf. Ja, und dieses Ausrufezeichen hat er gesetzt.
Ja, klar.
Und der Siegeswille, das ist wirklich das, was dann halt am Ende zählt. Ja, und die feine Ausführung, also nicht nur Siegeswillen, klar, den musst du sowieso haben, aber du musst es auch ausführen können und das zeigt dann, das bringt dann die Zeit.
Naja, also das war dieser österreichische Grand Prix, war wirklich, wirklich toll und dieses Highlight, dieses Überholmanöver oder dieser Insight der beiden Führenden war natürlich ganz besonders toll. Wir haben über die Atmosphäre gesprochen und jetzt haben wir ja den großen Preis von England vor uns. Ich habe gerade vorhin noch mit Freunden telefoniert, die in England bei McLaren sind. Die haben mir gesagt, ja, es hätte doch schon 12 Grad Celsius und der Nieselregen sei nicht so stark im Moment. Also mit anderen.
Also ein herrlicher britischer Sommer.
Ein herrlicher britischer Sommertag, ja. Ganz genau so. Also ich bin mal gespannt, wie sich das Wetter entwickelt in Silverstone. Das ist ja eine Strecke, wo es immer windig ist, weil es so ein ehemaliger Bomberflughafen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ist auf so einem Hügel obendrauf und das ist alles, also wirklich very, very British. Und das Wetter ist ja etwas, was den britischen Motorsport-Fan überhaupt nicht stört. Ja. Also überhaupt nicht. Der sitzt auf seinem Campingstuhl, hat was zu essen und zu trinken dabei und schaut von morgens 8.30 Uhr, wenn die Strecke aufgeht, wenn Bernd Mailänder zum ersten Mal das Safety-Car da rumfährt, bis zum letzten Mal, wenn die Streckensicherung fährt und die Strecke wieder freigibt, damit Valtteri Bottas endlich wieder mit seinem Rennrad ein paar hundert Kilometer trainieren kann. Der sitzt da und schaut alles an. Das ist ganz toll. Das ist wirklich irre.
Und wenn unsere Zuhörer jetzt sehen könnten, wie deine Augen leuchten, wenn du von der Begeisterung der britischen Motorsportfans erzählst, weil genau so soll es sein. Von morgens bis abends mit dem Campingstuhl da sitzen, Motorsport gucken, genießen und wie heißt es so schön, es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Die sind natürlich alle ausgestattet mit Gummistiefeln, mit warmem Pullover, mit dem Tee, der Thermoskanne und da wahrscheinlich noch dem Bierchen und dann kann es losgehen. Regenschirm, Regencape, zack. Alle sind glücklich und da kommt der pure Motorsport eben wieder zur Geltung, was dann auch gut tut nach, ja gut, jetzt Österreich war ja ähnlich, in Barcelona ist eine etablierte Strecke in Europa, aber klar, mit Blick so auf andere Rennen, die wir schon in dieser Saison hatten, in Saudi-Arabien, in Miami, ich weiß, der Christian freut sich einfach auf den kommenden Sonntag oder das kommende Wochenende, ist ja nicht nur der Sonntag.
Ja, weißt du, also erstmal freue ich mich auf den Samstag, wenn wir das Qualifying kommentieren in Köln. Aber die Sache ist natürlich die, in England, da gibt es ja so einen lustigen Ausdruck, du hast das mit der Kleidung ja beschrieben, das nennt man die Leute, die völlig unabhängig von jeglichem englischen Wetter in der Landschaft unterwegs sind, in der die Countryside genießen, das nennt man die Green Welly Brigade. Also Wellies sind Wellingtons. Wellingtons ist der englische Ausdruck für Gummistiefel. Also die mit den grünen Gummistiefeln, die Brigade mit grünen Gummistiefeln, das sind die in Silverstone bei jedem Wetter auf ihrem Stuhl sitzen, die nie nasse Füße haben, weil sie ja in Green Wellies tragen und von oben doch im Laufe eines Tages relativ viel Alkohol einfüllen. Also das ist schon eine ganz spezielle Sache und gerade jetzt, wo wir Russell, Engländer, hat gewonnen. Norris ist der Herausforderer von Verstappen. Verstappen ist natürlich dort ein bisschen der Bad Guy, ist ja logisch. Lewis Hamilton, der ja auch darauf wartet, wieder mal ein Rennen zu gewinnen, das hat schon viel britische Couleur und die Teams, sowohl Red Bull als auch vor allem Williams, das britischste aller britischen Teams, haben Sonderlackierungen gemacht, um einfach der Williams ist ein einziger fahrender Union Jack und das ist dann auch wieder mit den Teammitgliedern untermalt und so. Also da ist schon ein gerüttelt Maß an britischem Nationalstolz, der da mitschwingt. Und das finde ich immer so lustig und so amüsant eigentlich, weil natürlich die fast alles, außer ein bisschen Hinwil in Zauber und die zwei italienischen Teams, alles in England sitzt. Und alles kann die Familie nach Silverstone karren. Und die sind auch alle da. Es ist wirklich, was da an Mechanikern, an ehemaligen Mechanikern, an der British Racing Drivers Club, ja, also denen gehört ja die Rennstrecke. Das ist ein ganz exklusiver Club mit ungefähr 800 Mitgliedern. Wer da alles als Gast dieser aktiven Formel-1-Leute nach Silverstone kommt, das ist schon toll. Das gibt es nirgendwo anders, logischerweise, weil ja nirgendwo anders auf der Welt so viel Motorsport in der Motorsportindustrie arbeitende Leute sind. Das sind ja nicht nur die im Team, im Rennteam arbeiten, die an die Strecke fahren, sondern sind ja die Produktion zu Hause machen, die Teile fabrizieren, die organisieren, die Logistik organisieren. Das sind ja sehr viele Leute und die haben alle eine Familie und Kinder und die werden natürlich, sie haben auch alle den Rennvirus.
Ja, ja, und die freuen sich natürlich darauf, ja. Dann eben auch, wenn sie zu der Gruppe gehören, die nicht zu jedem Rennen reisen, dann endlich wenigstens einmal pro Jahr an die Rennstrecke zu kommen und live zu sehen, woran sie denn 12 Monate im Jahr arbeiten und das zu spüren, die Begeisterung der Fans zu spüren. Und es ist ja wirklich, also wenn man bei so einem Event ist, bei so einem Formel-1-Rennen, die Aura, die dort einfach an dieser Strecke herrscht, die Leidenschaft, die Konzentration in den Garagen und im Fahrerlager, unter den Fahrern und den Teams, den Mechanikern, die Anspannung, aber einfach nur die Begeisterung der Fans, das Leuchten von Kinderaugen, wenn der Junge bei seinem Papa auf dem Arm ist und zum ersten Mal irgendwie so ein Formel-1-Auto fahren sieht. Es ist einfach toll, wie dieser, ja, wie viel Begeisterung man in unterschiedlichsten Formen an so einem Wochenende sehen und erleben kann.
Ja, das ist richtig. Ja, Jenny, also jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt, was unsere Zuhörer so angeht. Die wissen jetzt wieder so ungefähr, was wir getrieben haben in den letzten Wochen. Sie wissen auch, dass du deinen Koffer das nächste Mal mit mehr Bedacht füllst. Und wir haben natürlich noch was. Wir werden auch den nächsten Podcast mit dem System machen, das wir jetzt hatten, weil ich nämlich unterwegs bin und ich habe keinen Platz, das Gesamtsystem mitzuschleifen. Und deswegen sage ich dir das jetzt schon, dass du das weißt und dass du dann auch weißt, es warst nicht nur du, die unsere klassische Aufzeichnungsmethode verhindert hat, sondern das nächste Mal mit Ansage werde ich es sein. Aber wir werden natürlich einen schönen Podcast machen nach dem britischen Grand Prix und ein bisschen analysieren, wie hat sich unser Lando Norris weiterentwickelt, wie geht es unserem Verstappen, obwohl er wahrscheinlich da ein bisschen ausgepfiffen wird. Er wird nicht ausgepfiffen, Engländer sind fair, aber zumindest mal ein bisschen Gegenwind hat er schon.
Er wird weniger orange.
Er wird, ja, wir sehen, fürchte ich nicht.
Ja, wobei, stimmt, da kommen auch viele hin, ja.
Da kommen viele. Also da freue ich mich schon sehr drauf und ich würde sagen, dann sagen wir mal Tschüss an alle. Leute, vielen Dank für euer Verständnis, vielen Dank für eure Geduld. Wir sind wieder da und wir geben alles, dass wir in Zukunft pünktlich sind.
Und nächste Woche kommt kein Weg dran vorbei. Nächste Woche hört ihr uns auch schon direkt wieder. Danke an den Triple Header. Danke Christian, danke fürs Zuhören. Ich freue mich drauf. Warte, und jetzt Robin schreiben, ne?
So, jetzt Robin schreiben. Jetzt weiß der, dass wir uns verabschiedet haben. So. Gut. Hörst du mich?
Ich höre dich, ja.
Gut. Okay, alles klar. Ja.
Ja, haben wir Spanien halt ein bisschen ausgelassen, aber Wurscht. Das ist halt zu lange her jetzt.
Das ist ja Quatsch, über ein Rennen zu reden.
Ich weiß.